Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Daniel 1, die Verse 3 bis 7. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Mischael Meschach und Asaja Abednego. Zum Gebet und folgenden Lied möchte ich Sie bitten, sofern es Ihnen möglich ist, sich zu erheben. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort heute Morgen, für die Zeit der Gemeinschaft mit dir und untereinander. Ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, der hier auf der Höhe diesen Gottesdienst verfolgt und für all die, die über Internet mit uns live verbunden sind oder den Gottesdienst später downloaden. Vater, hab Dank, dass wir dich als deine Kinder jederzeit ansprechen dürfen. Du bist überall da, jederzeit bist du da, alles ist dir bekannt. Du als der allmächtige Schöpfer der Welt kennst alles und jeden, nichts entgeht dir. Hab Dank, dass du einen Plan hast für deine Schöpfung und Welt, für die Welt als Ganzes, für dein Volk Israel, für die Gemeinde, im Großen, aber auch im Kleinen, ganz persönlich für uns. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und liebst und dass du für jeden Einzelnen einen Plan hast. Danke, Herr Jesus, dass dein Tod am Kreuz auf Golgatha und deine Auferstehung uns Hoffnung gibt für eine ganze Schöpfung und Welt, dass deine Liebe, so wie wir es gesungen haben, triumphiert und du mit deinem Heils- und Liebesplan zum Ziel kommen wirst. Danke, Herr Jesus, für deinen Gehorsam am Kreuz, der den Weg zum Vater frei gemacht hat. Und so schenke uns immer wieder neue Einsicht in deinen Plan, in dein Wesen, in deine Gedanken, auch heute Morgen. Lass uns deinen Willen erkennen für unser Leben ganz persönlich. Danke, Herr Jesus, dass Vertrauen auf dich sich immer lohnt, ganz ohne Abstriche, dass wir sicher sein dürfen, dass die Wege, die du uns führst, gute Wege sind. Und so lass uns diese Wege erkennen und lass uns umkehren, wenn wir auf Abwegen sind. Öffne unsere Herzen für dein Wort, schenke Rainer Wörths Vollmacht und Kraft und Freude von dir ins Herz, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben willst. Sei auch bei unseren Kindern und Jugendlichen, den Mitarbeitern, die ihnen dein Wort sagen, gib auch ihnen Vollmacht und lass die Kinder schon früh ihren Weg mit dir gehen. Und so danke ich dir jetzt für deine Gegenwart, gelobt und gepriesen seist du. Amen.
Wenn Sie schon mal in London waren, dann waren Sie ziemlich wahrscheinlich auch in der bekannten Kirche St. Paul's Cathedral. Es ist ein gewaltiges Gebäude, es gibt schon viele Jahrhunderte. Und so um 1700, paar Jahre später, sollte der bekannte Maler Thornbill diese Kirche, also die Malerei, restaurieren und wiederherstellen, was da so ein bisschen in die Jahre gekommen war. Und das ist natürlich, vor allem was die Kuppel betrifft, sehr anspruchsvolle Arbeit, kopfüber und mit Gerüst und so. Bei Michelangelo sagt man ja, hat liegend die Sixtina ausgemalt. Ja, das ist natürlich nochmal ganz besondere Weise. So, und dann hatte er so einen Abschnitt fertiggestellt, an dem er monatelang gearbeitet hat. Und als Künstler war er nun ganz stolz auf sein Werk und betrachtet es und fixiert es und geht auf diesem Gerüst zurückwärts und merkt gar nicht, dass er einen Schritt vorm Abgrund sozusagen steht, betrachtet vollkommen fasziniert von seinem Restaurationswerk eben die Malerei. Und sein Mitarbeiter, der merkt, Mensch, der Meister noch einen Schritt und dann ist er tot. Dann stürzt er ab und dann war es das. Und jetzt weiß er gar nicht, was er tun soll. Und er hat eine Idee, er steht auch auf dem Gerüst, nimmt seinen Pinsel voller Farbe und streicht quer durch das in monatelanger Arbeit erstandene restaurierte Werk. Sombel wird knallrot, stürmt nach vorne und will dem Gehilfen natürlich in den Arm fallen. Und er war sehr wütend, aber als er dann gehört hat, warum er das gemacht hat, da war er ihm sehr dankbar. Und so macht Gott auch manchmal einen Strich durch unsere Lebensbilder und Vorstellungen. Es gilt ja ganz generell Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und wenn wir das Leben des Propheten Daniel betrachten, dann ist ja wohl so ziemlich alles ganz anders gekommen, wie er sich das vorgestellt hat. Deswegen habe ich diesen zweiten Teil über Daniel überschrieben, im Sturm der Weltgeschichte, wenn Lebensträume Unschuldiger zerstört werden. Wir haben ja gesehen, dass der historische Hintergrund die Auseinandersetzung war eben zwischen dieser Zwei-Strom-Macht, dem aufkommenden Neubabylonischen Reich, das zunehmend die dominante Macht war, und der ewigen Macht am Nil, Mizraim, Ägypten. Die heutigen Ägypter sind nicht unbedingt die Leute, die damals da gewohnt haben. Und dass die Levante ja immer so ein bisschen Einfluss und Kampf und Aufmarschgebiet war und tributpflichtig war, entweder Richtung Zwei-Strom-Land oder Richtung Nildelta und nur selten wirklich frei war. Und dann haben wir gesehen, wie der jüdische König sich falsch entschieden hat, auf die falsche Karte gesetzt hat, wie er sich an Ägypten gehalten hat und wie es dann zur Deportation und letztendlich nach drei Deportationen auch zur Zerstörung 586 vor Christus von Stadt Jerusalem und Tempel gekommen ist. Wir haben aber auch gesehen, und damit soll die Einführung dann schon zum Ende kommen, dass von außen betrachtet das ja irgendwie ein geschichtlicher Ablauf, eine Folge von Fehlentscheidungen war, zufällig, Schicksal, hätte auch anders laufen können, aber von innen, von der Bibel betrachtet, von oben betrachtet, war es alles andere, wie alle Geschichte ist das kein Zufall. Geschichte ist geweissagte Geschichte nach der Bibel und von Gott gelenkte und zum Ziel geführte Geschichte. Alles hat mit Gott zu tun. Und das gilt auch fürs persönliche Leben. Wir haben dann abgeschlossen, indem wir gesagt haben, aus dieser Glaubenswarte heraus sollten wir deswegen ein Ja zu unseren Glaubens- und zu unseren Wegführungen haben, zu unserem Leben. Der Wunsch, ein anderer sein zu wollen, ist von der Bibel nicht gedeckt. Der Wunsch, unbedingt ein anderes Leben zu führen, ist sehr verständlich. Manche Leute leben in unheimlich schwierigen Verhältnissen. Also Verhältnisse, die ich sage, ich weiß nicht, ob ich das auch nur ein paar Wochen aushalten würde. Wir müssen Jahre und Jahrzehnte darin leben. Hat Gott auferlegt. Es ist viel Schweres, aber letztendlich dürfen wir wissen und dürfen uns das auch zusprechen. Es steckt ein Plan Gottes auch hinter unserem Leben. Uns geschieht nicht irgendwie, sondern nach dem Liebesplan Gottes. Und droben spätestens werden wir das alles verstehen. Jetzt schauen wir uns mal den vermeintlichen Lebenstraum dieses 12- bis 15-jährigen jungen Mannes Daniel an. Vermeintlich, weil natürlich wir müssen das sozusagen zwischen den Zeilen lesen und aus den geschichtlichen und überlieferten Gegebenheiten schließen. Es heißt ja, er war vom königlichen Stamm. Wir haben schon das letzte Mal daran erinnert, dass schon Jesaja gesagt bekommt, rund 100 Jahre vorher, dass von deinen Nachkommen, von deinem Samen, so sagt die Bibel das halt, also gemeint sind Kinder, Kindeskinder und so weiter, von deinen Nachkommen werde ich Menschen nehmen, werde ich Söhne nehmen und sie als Knechte nach Babylon führen. So ist dann auch gekommen, eben bei dieser ersten Deportation 605 vor Christus, wo Daniel und seine drei Freunde nach Babylon deportiert wurden. Von edler Herkunft, er gehörte zur Oberschicht, war adlig, ja, wenn man so will. Jung, keine Gebrechen. Also ein Typ wie ich halt, ne? Nein, natürlich nicht. Ich weiß. Interessanterweise in der lateinischen Übersetzung heißt nulla macula. Das verstehen wir schon so. Null Makel. Der hatte keine Macke. Also kann man sich gar nicht vorstellen, dass es Menschen ohne Macke gibt. Aber jetzt in diesem Zusammenhang, was die äußere Gestalt betrifft. Schön, begabt, weise, klug, verständig, fähig, an des Königs Hof zu dienen. Sein Name bedeutet ja, Gott wird mir Recht schaffen oder Gott ist mein Richter oder Gott ist meine Gerechtigkeit. Und das ist schon ein bisschen wie ein Lebensprogramm. Das werden wir das nächsten Sonntag sehen, dass Daniel im ganzen Buch Daniel eigentlich in der Regel nicht mit diesem chaldäischen Namen, den er ja auch bekommt, sich selber bezeichnet oder angesprochen, sondern immer auch hier dem Gott der Väter, Daniel, El ist der Gottesname, Gott ist mein Richter, Gott ist der, der mir Rechtschaft beibehält, und das hat er auch erlebt. Aber das war nicht immer so einfach. Wir lesen ja so ein Buch, wenn es drauf ankommt, in einer halben Stunde, diese 12 Kapitel. Ist ja kein Problem. Aber was wir in einer halben Stunde lesen, das war ja ein Lebensvollzug über Jahrzehnte. Und das ist nämlich ganz was anderes. Und er hat ja nicht vorher das Buch Daniel lesen können und sagen können, haha, ich weiß schon, wie es ausgeht. Meine Frau, die hält die Spannung bei manchen Krimis nicht aus, ja, wenn sie ein Buch liest. Da muss sie hinten schon gucken, wie es ausgeht, damit sie es vorne nach Hause, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Sei es doch die ganze Spannung weg, ist doch dann langweilig, ja. Also, aber Daniel konnte ja auch nicht sagen, so, ich weiß, es wird alles prima werden. Wird alles gut werden. Und er wusste das ja nicht. Und Sie müssen sich mal in so eine Situation hineinversetzen. Also, wie könnte so ein Lebenstraum, zumindest eine Lebensvorstellung eines, sagen wir mal, 14-, 15-Jährigen ausgesehen haben. Die Menschen im Orient, habe ich irgendwo gelesen, werden schneller reif, weiß nicht, ob das stimmt, kann sein. Aber auf jeden Fall die Menschen früherer Zeit, also es gilt auch schon in unseren Regionen, dass natürlich Kinder zum Beispiel noch vor wenigen Jahrzehnten, Jahrhunderten selbstverständlich in der Landwirtschaft von klein auf mitarbeiten mussten. Also da war nicht die Kindheit so in dem Sinn, wie wir das heute kennen, willst du Lego spielen, Computer oder mit dem BMX-Fahrrad fahren. Sondern von klein auf war die Arbeitskraft gefragt, wenn man nicht gerade zur wohlhabenden Schicht gehört. Und das trug natürlich auch zum schnelleren Erwachsenwerden bei. Es kam noch dazu, dass der Mensch im Schnitt nicht so alt wurde wie heute. Also da im Mittelalter war, oder auch in der Spätantike, da war das Lebensdurchschnittsalter wesentlich geringer, die Lebenserwartung, sodass man auch sich sputen musste, wenn man noch ein paar Dinge erledigen wollte. Also Daniel war vielleicht nicht unbedingt mit dem 14-, 15-Jährigen unserer Tage zu vergleichen, aber eben doch noch ein junger Mann. Und umso erstaunlicher ist, wie gefestigt er war. Der war ja so gefestigt, dass wir sagen, Mensch, ob ich das so durchgezogen hätte. Ob ich das so durchgezogen hätte. Er war gesetzestreu, er war ein Nachkomme Davids, ein Davidide. Er wollte sich nicht mit der Speise verunreinigen, er betet zu Gott. Und wir sehen ja später, wie er seine Freunde als Leader offensichtlich mitreißt. Es wäre vielleicht auch so, stellen Sie sich mal vor, plötzlich steht hier das SEK, Sondereinsatzkommando, mit Maschinenpistolen. Und sagt, jeder, der den Mist da vorne glaubt, mal zur rechten Seite und die, die nur sozusagen aus Versehen hierher gekommen sind, die können gehen. Na. Und dann würde Karl-Heinz Weiser aufstehen und würde sagen, ich glaube das, Jesus Christus ist mein Herr und egal, was er jetzt mit mir macht, ich werde davon nicht abrücken. Dann würde er, ich hoffe, oder auch ein anderer, oder Markus oder sonst jemand, unter Umständen die ganze Gemeinde mitreißen durch sein Vorbild. Alle hätten ein bisschen Angst, was kommt jetzt? Aber einer kann dann damit reisen. Es ist sehr wichtig, dass wir gerade in Krisenzeiten auch Vorbilder haben, auch verschiedene Leader, Führer, man kann es alles so und so sagen, nicht im Sinne von Despoten, nicht im Sinne von Diktatoren, sondern im Sinne von Menschen, die vorangehen, an Menschen, an denen sie orientieren können. Und so eine Rolle scheint der junge Daniel in diesem Viererkreis gehabt zu haben. Und nachher waren seine Freunde, die haben ja gesagt zu Nebukadnezar, also diesen Freimut, den bewundere ich ja, kannst uns auch verbrennen, kannst uns umbringen. Gott wird uns in jedem Fall aus deiner Hand erretten. Also die waren bereit zum Äußersten und sie preisten Gott und sie ehrten Gott auch von Nebukadnezar. Also es war ein frommer Mann. Und wenn man jetzt einen frommen Juden im 6. vorchristlichen Jahrhundert, einen Davididen, da war nochmal besondere Verantwortung, gell? Das ist so ein bisschen, kennen Sie das auch, wenn Sie sich in einem, sagen wir mal, im Kollegenkreis oder in irgendwo, wo der Glaube jetzt nicht so präsent ist, geoutet haben als Christ. Das spüren Sie förmlich, wie die Augen auf Sie gerichtet sind. Ja? Also, wie macht er das jetzt, wenn die Wirtin vergisst, was abzukassieren oder falsch rausgegeben wird? zu viel oder ich weiß nicht, oder falsch parken oder ich, keine Ahnung. Ja? Also man ist plötzlich, ist man eben nicht mehr nur als Hans Meier unterwegs, sondern man ist plötzlich Repräsentant, das ist ein sehr hoher Begriff, aber man ist plötzlich Botschafter Jesu Christi, weil man für ihn steht und für die Botschaft des Evangeliums. Und das war bei diesen dreien auch der Fall und auch bei Daniel der Fall. Und wie gut, dass sie sich gleich so mutig bekannt haben. Und die Lebensvorstellung von Daniel war sicherlich ein Leben in Freiheit und Unabhängigkeit. Wer träumt schon davon, sein Leben in der Deportation, in Gefangenschaft zu verbringen? Er wollte Gott dienen in der erwählten Stadt, in Jerusalem, inmitten des auserwählten Volkes. Natürlich, der Tempel war ganz wichtig, ein Drittel aller Vorschriften der Tora beziehen sich auf den Tempelbetrieb. Also Gott treu zu dienen ohne Tempel, das ist für frommes Judentum impossible, unmöglich, geht gar nicht. Deswegen wollen die auch unbedingt den dritten Tempel bauen. Und ich habe gerade neulich Rabbi Shlomo Raskin gehört, der gesagt hat, möge Hashem, so nennen sie den Herrn, den Namen, möge Hashem möglichst bald Beit HaMikdash, also so das Haus des Herrn, bauen. Die warten drauf, das ist ganz wichtig. Und da hat er Daniel sicherlich, er wollte doch in der Gegenwart Gottes stehen. Und Gott hat gesagt, dort wo dieses Haus steht, wo ich meinen Schem, meinen Namen wohnen lasse, da bin ich besonders gegenwärtig, da werde ich besonders auf die Gebete hören. Da werdet ihr Besonderes mit mir erleben. Übrigens, wo ist denn heute das Beit HaMikdash? Na, unter anderem hier. Sie sind zum Haus des Herrn gekommen. Und es ist auch völlig wurscht, wer hier predigt oder nicht predigt, sondern es ist der Herr gegenwärtig. Und er hat besondere Verheißungen und Zusagen für unsere Gemeinschaft und für unser Kommen gegeben. Es ist so. Und heute Morgen, bete gern Sonntagmorgen für all die Verkündiger, und da habe ich heute Morgen mal so eine Überschlagsrechnung angestellt und habe gedacht, wie viel Brüder werden sich jetzt vorbereiten oder sind schon, ich meine, die in Korea und in Australien und so, die sind ja schon durch, ja? Die machen ja schon das Grillen am Abend wieder, obwohl Australien ist ja jetzt Winter, ne? Aber, und da bin ich so mal überschlägig auf mindestens 1,5 bis 2 Millionen Gottesdienste gekommen, die heute stattfinden. Ich glaube, die Zahl ist eher zu nieder. Und überall hat Gott verheißen, ich will unter euch sein, ich will mitten unter euch gegenwärtig sein. Und so wie ihr etwas bittet in meinem Namen, nach meinem Willen, in meiner Gegenwart, wo 2 oder 3 bitten, wir sind ein bisschen mehr, da will ich hören. Na, wenn das nicht wunderbar ist. Und so wollte Daniel, das ist eben die alttestamentliche Ordnung, in der Gegenwart des Herrn im Tempel sein. Er wollte sicherlich früh heiraten, denn das Heiraten, das war nicht, sollst du oder sollst du nicht, ist im Judentum bis heute, im frommen Judentum, völlig fremd, denn das ist ein Gebot. Seid fruchtbar und mehret euch. Wahrscheinlich haben die Leute damals auch schon mit 18, 20, was die Männer betrifft, geheiratet. Und zur Zeit Jesu waren die Frauen, also auch Maria, nicht älter wie 14, 15 Jahre. Und er wartete natürlich auf den Messias. Also so sah so ein bisschen wahrscheinlich die Erwartung, die Hoffnung, der Traum des Daniel aus. Und jetzt, wie ist es gekommen? Ganz anders. Ich habe von einem Ulf gelesen, der niemals Durchschnitt sein wollte. Ich meine, denken Sie mal nach, was wollten Sie mit 15, 20? Das hat man alles für Pläne gehabt. Ich meine, noch vorher wollte man ja erst Lokführer, Astronaut, Feuerwehrmann, Polizist und was man alles werden wollte. Das hat sich dann auch irgendwann erledigt. Ja, aber Ulf, der war schon ein bisschen älter, der sagte, mein Lebenstraum mit Mitte 20 wusste ich von 9 bis 5 ins Büro gehen, Heirat, ein normales Zuhause, undenkbar. Viel zu spießig. Ich stellte mir eine Art modernes Hippie-Leben vor, also ist kein gläubiger Mensch. Meine Kinder sollten auf einem großen Hof mit anderen Kindern und zwischen Tieren und Sonnenblumen aufwachsen. Altersvorsorge, Risikolebensversicherung, nein, danke. Und jetzt ein paar Jahrzehnte später, was ist draus geworden? Er sagt selber, heute stellt meine Frau mich den Kollegen als ihren Mann vor. Ich habe 2 Kinder, eine schöne Wohnung, einen angesehenen Beruf und natürlich kümmere ich mich um meine Altersvorsorge und habe eine Risikolebensversicherung. So ist es manchmal. Ich will jetzt nicht sagen, dass dein Lebenstraum geplatzt ist, aber da ist ein Lebenstraum korrigiert worden und mit der Realität zusammengetroffen. Aber bei Daniel ist er wirklich geplatzt. Die Realität sah ja ganz anders aus in Babylon. Statt inmitten des Gottesvolkes am Haus des Herrn zu sein, Gott zu dienen, auf den Messias zu warten, das Reich Gottes zu erwarten, war er zwangsweise verbannt als Gefangener. Der konnte auch nicht zum Einwohnermeldeamt einfach gehen in Babylon und sagen, ich ziehe um. Er ging nicht. Er war ein Gefangener. Verbannt in einer okkulten Großstadt. Voller Götzentempel, voller Götzendiener, voller Laster, voller Sünde. Tempel gab es auch keinen, aber jede Menge Götzentempel. Und in denen lagen zum Teil die Geräte des Hauses des Herrn. Er war ja damals so der Gedanke, und der ist biblisch gar nicht so falsch, dass wenn 2 Völker aufeinandertreffen, 2 Sippen oder 2 Völker, dass dann in der unsichtbaren Welt eigentlich eine Auseinandersetzung in der Götterwelt stattfindet. Und wer die Götter genug geehrt hat, der wird belohnt mit Sieg, verschont von Pest und von Hungersnöten und so. Und das war das eine Denken, man muss die Götter ehren. Und das andere Denken war, wenn Völker gegeneinander gekämpft haben und dann hat ein Volk gesiegt, dann hat der Gott oder die Götter dieses Volkes die Götter des anderen Volkes besiegt. Und als Zeichen der Überlegenheit nahm man Gegenstände oder wesentliche Kultgegenstände aus dem Götzentempel des einen Gottes, der besiegt wurde, der einen Götter, die besiegt wurde, und brachte sie als Beute in die Götzenhäuser der eigenen Götter. Und das haben die Babylonier auch gemacht. Das war also ein Zeichen. Also nichts mit Tempel, ganz anders. Er wollte eine fromme Jüdin heiraten, Kinder haben. Vielleicht hat ihm Nebukadnezar eine Frau zugewiesen. Er ist nicht auszuschließen. Er hatte ja so eine Art Verschmelzungspolitik. Vielleicht hat er auch nie geheiratet, weil er eben eine Nichtjüdin nicht heiraten wollte. Das weiß ich nicht, das steht nicht da. Es wird auch von keinen Kindern und keinem Geschlecht Daniels berichtet. Und natürlich, Israel war nicht frei und diente treu Gott und wartete auf den Messias, sondern Israel lag am Boden und 605, 604 vor Christus, da war es vom Untergang bedroht. Die Gefahr, assimiliert zu werden, unterzugehen. Und der Messias, der war noch so weit weg. Jeremia hat gesagt, 70 Jahre werdet ihr dem König von Babel dienen. Oh weia, das ist eine lange Zeit. Wahrscheinlich hat Daniel gedacht, das erlebe ich gar nicht mehr. 85, das war damals schon ein stolzes Alter. Aber wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, seien Sie getrost, schon in 70 Jahren wird sich Ihr Schicksal auf der Erde ändern. Dann würden Sie sagen, vielen Dank. Vielen Dank. Also selbst die Jüngsten von uns würden sagen, das ist aber eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit, 70 Jahre. Also so sah die Realität aus. Ganz anders. Da ist ein Lebenstraum geplatzt. Ich meine, es gibt ja auch noch eine weltliche Variante, die uns die Bibel berichtet. Es war jetzt eine fromme Variante, da wollte ja Gott dienen. Aber die weltliche Variante wird uns ja in Lukas 15 geschildert, wie dieser Mann, dieser Sohn des reichen Herrn da, sein Aktienpaket wollte, sein Erbe vorzeitig, Bargeld vom Vater und ein Drittel des Vermögens eben, hat er dann verflüssigt und dann ist er in das Land des Spaßes gezogen und hat da das Leben so richtig krachen lassen. Also aus seiner Sicht, ja, Partys, Drogen, Yachten, Welt, Jetset, umherfliegen, super. Zwischendurch hat er mal gedacht an die armen Tröpfe, die im frommen Vaterhaus da hier einfach so ihrer Arbeit nachgehen. Ach du Schreck, abends bei einer Bibelandacht sitzen, fromme Lieder singen. Meine Güte, die haben doch nichts vom Leben. Oder Sonntagmorgens um 10 Uhr in Gottesdienst gehen. Hey, wo kann man denn da hin? Da kann man doch was Besseres tun, nämlich ausschlafen von der letzten Party in der Nacht. So der verlorene Sohn. Und dann ist ja alles anders gekommen. Dann ist dieser Traum zerplatzt und er landet bei den Schweinen. Und wir merken aber, bei den Schweinen geschieht eigentlich das innerlich Entscheidende. Nicht nur geistlich, sondern auch menschlich entsteht hier ein Charakter, entsteht hier eine Persönlichkeit. Vorher war das ein Luftikus, ein Spaßmensch. Und dieser Gedanke, den wollen wir jetzt weiter verfolgen. Das, was der Lebenstraum war, führte letztendlich in, man hat alles nur verpulvert, man hat nichts geschaffen, man war nicht zum Segen, sondern das war eigentlich ein Fluch für andere und für sich selber. Und das, was er auf keinen Fall wollte, wo ihn aber Gott hineingezwungen hat, weil er ihn aus dem Land des Spaßes in eine Hungerregion gebracht hat, oder dort wurde dann eben der Hunger breitete sie aus, das wurde zum tiefen Segen. Und das ist ein Geheimnis. Nun gut, beim verlorenen Sohn könnte man noch sagen, selber schuld. Ja, da hast du eben einfach das serviert bekommen, was du auch verbrochen hast. Wenn du so unvorsichtig das Vermögen vergeudest, dann musst du auch die Konsequenzen tragen. Aber bei Daniel, Mann, das war doch ein frommer Kerl. Der war doch total unschuldig. Naja, also das nur so nebenbei gesagt, so mit dem total unschuldig müssen wir sehr vorsichtig sein, denn nach der Bibel gibt es keine unschuldigen Menschen. Aber jetzt mal davon abgesehen, jedenfalls an dem direkten Ergehen Israels war er in diesem Sinn wirklich unschuldig. Ja, das ist ja auch heute so. Also meine Mutter ist Jahrgang 1939 inzwischen gestorben. Jahrgang 1939, ja, Gott hat sie in den Zweiten Weltkrieg, also beginnenden Zweiten Weltkrieg hineingeboren lassen und Hunger und ich meine gut, dort wo sie lebte, gab es jetzt keine Bombenangriffe und sowas, aber war einfach mit drin, da wurde sie gar nicht gefragt. Oder ich denke an einen Freund, der hat ein befreundetes Ehepaar, die haben von einer Drogenabhängigen, die dann sich den goldenen Schuss gesetzt hat, haben die ein Kind ganz kurzfristig bekommen, das zweite von ihr. Die hat drei Kinder von drei Männern gehabt und naja, also der Halbbruder war dann plötzlich eben auch zu versorgen. Die kann man ja dann nicht, wenn das dann in der Nacht die Polizei in so eine Wohnung geht, kann man ja nicht erstmal 14 Tage so einen kleinen Kerl ins Schließfach legen und sagen, mal gucken, und mal in aller Ruhe alle Behörden gehen, da muss ja sofort gehandelt werden. Also haben sie in der Nacht das Kind bekommen. Ja, und dieses Kind, das war verwoben in das Schicksal der Mutter, ob es wollte oder nicht. Zum Beispiel war es geschädigt durch ihren Drogenkonsum. Als Neugeborenes musste dieses Kind erstmal eine Entziehung machen. Und wir spüren, da ist etwas von Verhaftetheit, von mit hineingenommen sein. Wenn wir jetzt fragen, wie hätte denn Daniel seine Situation 605, also zum Zeitpunkt der Deportation, beurteilt? BBC wäre gekommen, CNN, ARD, ZDF, gibt es noch alles, Reuters, hätten gesagt, Herr Daniel, ich weiß ja nicht, wie er mit Nachnamen geheißen hat, Herr Daniel, wie finden Sie das hier? Da hätte er gesagt, das ist eine einzige Katastrophe. Wenn ich könnte, ich würde es sofort ausbüchsen. Ja? Derselbe Mann, 50 oder 60 Jahre später, gefragt, wie er denn seinen Aufenthalt, seine Deportation, seinen Aufenthalt und seine Situation empfindet, hätte gesagt, ich bin Gott auf den Knien dankbar, dass er mich so geführt hat. Und nicht nur er hätte das gesagt. Seine drei Freunde hätten gesagt, was sind wir froh, dass wir das erlebt haben. Die Chaldäer haben etwas von Gott, der Götter erfahren. Der König Nebukadnezar kam durch diese Wegführung, durch diese Zumutung Gottes, durch das unschuldige Verhaftetsein in Weltgeschichte, in Sündengeschichte des Volkes, kam der quasi zur Gottesfurcht. Er ehrte ja dann am Ende den einen Gott. Wir sind gesegnet und das jüdische Volk, wir lesen das Buch Daniel. Hätte er das nicht erlebt, hätte es das Buch Daniel nicht gegeben. Auch mit den ganzen Visionen nicht, die Gott ihm geschenkt hat. Und da merken wir schon, man kann sozusagen Dinge vorläufig und vielleicht auch aus ganz menschlicher Sicht beurteilen in seinem Leben. Man kann es aber auch von der göttlichen Warte beurteilen. Jetzt ist es so, da wissen wir ja, wie es weitergegangen ist. Und da wissen wir auch, dass es zum Riesensegen wurde. Wir stehen aber mittendrin. Wissen Sie, es ist ja leicht, Dinge zu glauben, die andere betreffen. Ja? Also, wenn man hört von der Geschichte Israels oder andere Dinge, da ist immer leicht mit dem Glauben. Aber wenn es dann ins eigene Leben geht und man ein Ja haben muss, vielleicht zu den eigenen zerplatzten Lebensträumen, dann wird es schon schwieriger. und zu den eigenen Wegführungen, da wird es ganz schwierig. Also Daniel war ein Segen für sich und er war gesegnet und er war ein Segen für viele andere. Und das sollte uns doch sehr nachdenklich machen. Man müsste eigentlich sagen, Gott sei Dank wurde Daniels Lebenstraum nicht erfüllt. Gott sei Dank ist der zerplatzt. Gut, dass der Herr das so gemacht hat. Und wenn man so die Bibel durchgeht, dann findet man das fast als Muster, dass Gott, ich bleibe mal in dem Bild von Sonnbill, Lebensarbeit, Lebenspläne durchkreuzt, durchstreicht und gerade dadurch Männer Gottes und Frauen Gottes hervorbringt, die ohne durch das Durchstreichen und das Zerplatzen der Wünsche und Träume so nicht hervorgekommen wären. Also ich gehe mal ein paar Gestalten durch, Sie können gedanklich natürlich auch in der Bibel viele andere finden. Fangen wir mal mit den Aposteln an, die waren ja gläubig, sie haben ja den Messias erkannt und so, aber dann ging es nach Jerusalem. Ja, jetzt geht's los. Jetzt wird er auf den Thron Davids gehen. Und jetzt, wer sitzt zur Rechten? Gestern Abend haben wir von Ewald Keck gehört, dass die Mutter Salome sich ja für ihre zwei Söhne, die Söhne des Zebedäus eingesetzt hat, ja. Und die haben also nicht die Frage bewegt, wer bleibt treu trotz Kreuz und Druck, sondern wer darf mitregieren, mitherrschen. Und jetzt eine mega Enttäuschung. Dieser Messias, dieser Sohn Davids, der geht nicht zum Regieren nach Jerusalem, sondern der lässt sich einfach so ins Kreuz schlagen und wehrt sich nicht. Kein Wunder, kein Zeichen, kein gar nichts. Totale Depression. Alles ganz anders gekommen. Vollkatastrophe. Und 3 Tage später, sie hüpfen und jubeln. Das hört gar nicht mehr auf. Weißt du, so langsam merken sie, und dann sagen sie, sind wir froh? Vor 3 Tagen haben wir gesagt, Katastrophe, und heute sind wir froh, dass der Herr diesen Weg gegangen ist. Denken wir auch an Maria. Sie kriegt von Simeon gesagt, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Das war nicht einfach. Aber hat sie nachher gejubelt, als sie das erkannt hat, was alles geworden ist. David kriegt die Verheißung, du wirst König werden. Ja, dann schlägt er den Riesen Goliath. Er ist hoch angesehen als Militärführer. Da wird der Schwiegersohn des Königs. Und der hat sich wahrscheinlich so im Kopf, er war ja ein Schlaule, gell? Er war Schwabe wahrscheinlich, nein, Jude natürlich. Und der hat sich schon so ausgemalt, wie Gott das jetzt machen wird. Ein paar kleine Hindernisse gibt's noch und dann werde ich König sein. Und dann sagt Gott, so läuft es aber nicht. So läuft es nicht. Und dann kommt eine Zeit der Verfolgung. Mit Existenz und Lebensängsten, auch um seine Familie. Er muss seine Frau zurücklassen und so weiter. Also schrecklichst. Heute wäre der absolut arbeitsunfähig wegen posttraumatischen Belastungsstörungen. Ja? Aber der konnte dadurch mit 30 ein König werden, wie er ohne das nie ein König hätte sein können. Das war kein Zuckerschlecken. Er hat nicht gesagt, danke, 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 Herr. Aber danach hat er es erkannt. Was ist aus David geworden? Auch sein Kumpel Jonathan. Der hat sich auch ganz anders vorgestellt. Er wird der Nachfolger seines Vaters sein. Nee, jetzt soll er Nummer 2 sein. Er hat ein Ja dazu. Und ist ein Gesegneter des Herrn. Paulus wollte das Evangelium verkündigen. Was macht Gott? Er sperrt ihn ins Gefängnis. Nun, das war Paulus gewohnt, aber so am Ende, so lange. Aber was sind wir gesegnet? Und was ist die Gemeinde, was ist die Welt gesegnet, dass der Mann in diesen letzten Jahren Briefe geschrieben hat? Hat er sich vielleicht ganz anders vorgestellt? Hiob verstand die Welt nicht mehr. Ich diene Gott. Ich bringe Opfer für meine Kinder, weil ich denke, womöglich haben sie gesündigt. Ich bin mildtätig. Ich diene dem Herrn vom Herzen. Und jetzt macht er mir so. Und da kommen meine super frommen Freunde und sagen, irgendwas stimmt bei dir nicht, Kamerad. Sonst würde Gott dich nicht so behandeln. Er wehrt sich und überschreitet auch seine Grenzen. Danach hat's Klick gemacht. Und er war ein ganz anderer Hiob, ein Hiob, den es ohne diese Hiobiade nicht gegeben hätte. Hannah verzweifelt an ihrer Kinderlosigkeit. Penina quält sie. War also damals schlimm, keine Kinder zu haben. Es war ein Makel, es war ein Verfluchter des Herrn zu sein. Und sie leidet so furchtbar drunter. Und dann kommt der kleine Samuel, der kleine Schmuel. Und wie ist sie reich gesegnet und wie ist sie eine Frau Gottes? Lesen Sie mal in 1. Samuel 2 das Gebet der Hannah durch, wie sie auch aus den Schriften zitiert, wie sie betet mit den Schriften. Eine Frau Gottes. Durch das Schwere hätte die quasi den Mann geheiratet und wäre ein Jahr später schwanger gewesen, wäre es nicht so gekommen. Es ist übrigens oft so, dass Gott mit Kindern, wo es zunächst mal gar nicht klappen will, dann kommen ganz besondere Kinder. Also nicht immer, aber jetzt in der Bibel ist es oft so. Und so könnte man gerade weitermachen. Und wir merken dieses Muster. Und Sie ahnen schon, wo ich jetzt gleich im dritten Teil hinaus will. Das könnte ja und ist ja bei mir vielleicht auch so, dass mein Leben ja ganz anders verlaufen ist, wie ich so dachte und meine Vorstellungen sind. Ich will aber, bevor wir diesen persönlichen Punkt ansprechen, noch zwei herausnehmen, wo man sagen kann, ja, da lief es doch aber mal glatt. Das ist der Hiskia, der König Hiskia, da wird er geschildert, wie der Herr diesem frommen Hiskia sagt, so, bestell dein Haus, deine irdische Lebensuhr ist abgelaufen, ich nehme dich in meine himmlische Gegenwart. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Aber der Hiskia hatte ein Problem damit, es war jetzt ja gerade so schön, er hat sich so schön eingerichtet, der Wohlstand war da, der Luxus war da, er konnte die Früchte genießen. Und dann dreht er doch, kennen Sie die Passage bei Jesaja? Nicken Sie mal alle, sonst weiß ich, dass Sie es noch nicht gelesen haben. Dreht er seinen Kopf an die Wand, dann denkst du doch, was soll denn das? Was hat jetzt die Wand damit zu tun? Will der den Jesaja nicht sehen? Nein, der Palast war unterhalb des Tempels und er dreht sein Angesicht zu Gott und sucht das Angesicht Herrn und bittet ihn, dass er ihm das Leben lässt. Und dann kriegt er 15 Jahre. Dieser Wunsch wurde erfüllt. Und jetzt gucken Sie mal die Bibel genau an. Was wird Positives von den 15 Jahren berichtet? Ich sag's Ihnen, nüt. Nüt, nichts, nothing, null, niente, zero. Die 15 Jahre, ich will nicht sagen, es waren verlorene Jahre, aber er hat zumindest, er hat auch noch einen Fehler gemacht. Er hat ja den Gesandten von Babylon dann noch den ganzen Schatz gezeigt. Da haben bei denen wie bei Donald Duck, bei Dagobert Duck die Dollaraugen geleuchtet und deswegen sind sie auch 100 Jahre später gekommen und haben sich das alles geholt. Es war der Wunsch, es war gut gemeint, aber Gottes Plan war eigentlich besser. Oder nehmen wir noch Salomo, dem lief's ja auch, also dem lief ja der Dreck bergauf, ne? Also der konnte, was der anfasste, wurde zu Gold, zu Silber. Das Silber achtet man in seinen Tagen nicht. Frauen, Bauen, ach, alles, super, weise, klug, toll. Ich wäre da auch mal gerne am Hof gewesen, da muss bestimmt ein Ereignis gewesen sein. Aber was ist jetzt wirklich daraus geworden? Er ist von Gott abgefallen. Hat wahrscheinlich ganz am Ende nochmal den Bogen gekriegt. Also wir sehen, Achtung, Vorsicht mit unseren menschlichen Gedanken. Bei Daniel war es im Ergebnis diese schwere Wegführung ein Segensweg. Und das hat Gott von vornherein im Auge gehabt und wir könnten jetzt zugespitzt sagen, wenn Gott Daniel liebt, dann musste er diesen schweren Weg führen. Weil ansonsten hätte ihm ja das Bessere, weil er ihm etwas anderes nimmt, nicht schenken können. Wenn Gott Daniel liebt, musste er seinen Lebenstraum, seine Wünsche zerblassen lassen. Und jetzt ist ja der Schluss auf uns sehr einfach. Wir machen den Sprung in unser Leben, Wunsch und Realität. Ich weiß nicht, was Sie mit 15, 20 alles wollten. Also die meisten Menschen waren ja sicherlich was Besonderes, also in ihren eigenen Augen. Man hat ja immer die Welt gerettet oder irgendeine besondere Erfindung gemacht oder war natürlich zumindest in der Profession, die man angestrebt hat, ganz vorne dabei. Ja. Oder war besonders fleißig im Nichtstun, auch das gab es als Lebensideal und gibt es als Lebensideal. So, und wenn Sie jetzt mal, ich denke mal an die älteren Semester, wenn Sie so mal zurückblicken, was ist denn im Leben anders geworden? Und es ist sicherlich auch vieles dabei, was uns überhaupt nicht gefällt. Und jetzt müssten und dürfen wir auch hier einen Glaubenssprung machen. Das ist die Grundfrage, wenn uns Unangenehmes, Nachteiliges, scheinbar Ungerechtes, scheinbar Böses trifft, kann ich im Glauben, das heißt im Vertrauen, dass Gott auch das zugelassen hat, um letztendlich mich zu segnen und andere durch mich, ein Ja dazu haben, wenn auch schwer, vielleicht unter Tränen? Oder sage ich, nein, Gott passt nicht auf oder Gott meint es nicht gut mit mir? Also hinter dieser Frage der Akzeptanz der eigenen Lebensführung, des Zerplatzens von Lebenswünschen und Lebensträumen, steckt die Grundfrage des Glaubens, des Vertrauens auf Gott. Kann ich ein Ja haben zu meinem Leben, wie es Gott geführt hat? Kann ich, manche Dinge verstehen wir wirklich erst droben. Es geht aber gar nicht darum, der Herr hat nicht verheißen, dass wir hier alles verstehen. Der Herr hat verheißen, dass er uns durchtragen wird. Er hat gesagt, dass er uns liebt und dass er uns nichts Böses gibt, sondern er gibt Gutes, ja, aus Liebe, auch wenn es schwer ist. Vertrauen heißt ja gerade dann auch ein Ja zu haben, wenn ich es nicht verstehe. Wenn ich selber verstehe, ist ja schon kein Vertrauen mehr, dann sehe ich es ja. Ich muss ja so machen. Ja, also ich habe ja immer wieder das Beispiel vom Arzt. Sie gehen mit großen Schmerzen zum Arzt oder mit großen Problemen und der verschreibt Ihnen oder im Krankenhaus wird Ihnen eine Therapie verordnet, die Sie in noch viel größere Nöte und Schmerzen bringt. Meinetwegen eine Chemobehandlung oder eine OP oder es muss was gebrochen werden, um es wieder richtig herzurichten. Und Sie sagen, das ist doch ein Witz, das sind doch Sadisten, diese Ärzte. Nein, sagt der Arzt, nein. Wir müssen das tun, um sie möglicherweise zu heilen, um das in Ordnung zu bringen. Und so gibt es innere Vorgänge, da muss Gott das Messer ansetzen. Klingt ein bisschen brutal, aber Sie wissen, wie ich es meine in diesem Bild gesprochen. Gerade weil er uns liebt. Nicht alles verstehen wir. Wir hatten einen Nachbarjunge, der hatte auch genetisch bedingt, der hatte ganz seltene Generkrankung gehabt und der hatte also Zähne, naja, es kam noch dazu, dass der Opa meinte, dieser arme Bub, wenn er schon nichts vom Leben hat, muss ihm ganz viel Süßigkeiten geben. Das hat natürlich neben mangelnder Zahnpflege und genetischer schlechter Disposition nicht gerade zum Zahnwohlbefinden beigetragen. Aber jetzt hatte der Junge, der war ein lieber Kerl, Freund meines Erstgeborenen, der hatte noch beim Zahnarzt, da war er dann aber konsequent, aber sowas von konsequent. Er hat nämlich den Mund nicht aufgemacht. Der war nicht dazu zu bringen, der Zahnarzt ist hier verzweifelt. Ja? Und da war kein Verständnis. Deine Zähne verfaulen oder auch die echten Zähne nehmen jetzt Schaden und so etwas. Ja? Aber wenn man das Kind liebt, ich weiß gar nicht, haben sie da Vollnarkose, wie sie das gemacht haben, keine Ahnung. Aber wenn man das Kind liebt, muss man diesen Wunsch brechen. Versteht das Kind nicht, aber danach versteht es. Und so sind wir manchmal Kinder, kleine Kinder. Unser Horizont ist sehr limitiert. Eingebettet in das Weltganze, da sind wir sehr limitiert. Wir sind fixiert auf einen relativ kleinen Kreis und sagen, das ist ungerecht, das muss nicht sein. Und warum ich und warum nicht die anderen und habe ich nicht? Und Gott sagt, jetzt glaub mir doch, vertrau mir doch, ist besser so. Weil er mich liebt. Also es gibt auch in der Geschichte und in der Welt widersinnige Dinge. Ich habe ja schon angesprochen, dass man manchen Menschen erstmal noch mehr schädigen muss, zum Beispiel das Immunsystem runterzufahren, damit man überhaupt an die eigentlichen Ursachen herankommt. Ja, das ist eigentlich widersinnig. Oder haben Sie schon mitgekriegt, wenn da so Buschbrände, jetzt in Kalifornien ist es wieder sehr stark im Amazonasgebiet, dann wird manchmal Feuer gelegt, um Feuer zu löschen. Als ich das erste Mal gelesen habe, ich dachte, da war wieder ein Redakteur und hat zu viel Rotwein getrunken. Feuer zu legen, um Feuer zu löschen. Aber ist klar, wenn Sie eine Schneise durch Feuer schaffen, dann kann die Walze nicht mehr da drüber. Ja, Sie haben was abgebrannt und abgebrannt kann nicht mehr erneut brennen. Oder beim Hausbau, wenn man keine Ahnung hat und da werden bestimmte Dinge, die Verschalung etwa aufgebaut und nachher wieder abgerissen und die kommen als Bauherr aufs Haus und haben keine Ahnung und sagen, Jungs, ihr sollt ein Haus bauen, nicht ein Haus abreißen. Aber es muss sein. Und das ist in unserem Leben auch so. Das ist in unserem Leben auch so. Da geschehen Dinge, wo wir sagen, Herr, ich kapiere das nicht. Da ist ein unerfüllter Ehewunsch. Da ist Kinderlosigkeit. Da lässt uns der Herr in einer zweit- oder drittklassigen beruflichen Existenz. Da gibt es Krankheits-, finanzielle Nöte. Da gibt es Spannungen. Da kann man an sich selbst verzweifeln. Von außen und oberflächlich betrachtet, was soll das? Sinnlos. Es bringt nichts. Ich verstehe das nicht. Wann hat es ein Ende? Warum hört Gott mich nicht? Manchmal dürfen wir auch in diesem Leben sehen, warum Gott das so gemacht hat. Also ich war ja überzeugter Atheist und ich habe eine depressive Art. Und ohne diese Art wäre ich als 19-Jähriger nicht zum Glauben gekommen. Also menschlich weiß ich nicht, wie es Gott gemacht hätte. Ich war nicht glücklich. Ich weiß, wenn Sie damit zu tun haben, wissen Sie, wie das sein kann. Da freust du dich nicht. Aber ohne das ist mir heute absolut klar, wäre das nie so geworden, wie es heute sein darf. Und gerade schwere Wegführungen sind oft ein tiefer Segensweg für unseren Glauben. Wenn alles läuft, dann wird es schwierig. Der Psalmist sagt, wahrscheinlich David, der 119. Psalm, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Und so ist jede Krise, jeder Strich durch unsere Lebensvorstellung, jeder Strich durch unser Lebensbild, das wir uns selbst gemalt haben, eine Chance. So wie jede Ehekrise eine Chance ist, entscheidend näher zusammenzukommen, besteht allerdings auch die Gefahr, auseinanderzukommen. Jede Krise ist eine Chance, ist Wachstumszeit und das möchte Gott. Gott möchte uns voranbringen und von daher dürfen wir ein Glaubensjahr haben. Ich schließe mit ein, zwei Beispielen aus der Geschichte, die illustrieren, was der Psalmist in einem der Stufenpsalmen, Psalm 126, Vers 5, so formuliert: Die mit Tränen sehen, ernten mit Freuden. Ernten mit Freuden. Was werden wir in der zukünftigen Welt jubeln und Gott auf den Knien danken? Und ich habe es ja schon manchmal gesagt, gerade für die Dinge, wo wir jetzt sagen, Herr, das hättest du auch weglassen können. Das hättest du auch weglassen können. Das hätte ich nicht gebraucht. Und da werden wir sagen, Mensch, herzlichen Dank, dass du es nicht weggelassen hast. Ich habe immer drunter gelitten und habe auch gebetet, dass es wegkommt. Ich denke an Dr. Paul Müller, der MS-krank war. Ich weiß nicht, müssen wir Eckhard Meyer fragen, ob der hier noch gepredigt hat, dieser promovierte Biologe, der so vielen Menschen auch in ihren Leidenswegen ein Vorbild war, muss er nachher im Rollstuhl, ich weiß nicht, hast du ihn noch kennengelernt, und muss man sagen, jetzt muss der Mann MS kriegen, aber was wurde für ein Segen für viele andere draußen, was ist er für eine geistliche Persönlichkeit? Und viele kennen noch Martin Henninger, den Gott zweimal eine Krebserkrankung gegeben hat. Einmal hat er ihn auf wundersame Weise, nachdem er schon gesagt hat, ich bin bereit zu sterben, geheilt, das andere Mal ist er daran gestorben. Aber er sagt, und man hat es gespürt, vor seiner ersten Erkrankung und nach seiner ersten Erkrankung, ein Riesensegen. Aber Zuckerschlecken war es keins für ihn. Dann denke ich an Marie Durand, die 38 Jahre im Tour de Constance gesessen hat, nur weil sie Hugenottin war und nicht bereit war, die katholische Messe anzunehmen. Auf Skelett abgemagert, frisch verheiratet, ihren Mann hat sie nie wieder gesehen. Ihr Bruder wurde später verhaftet, umgekommen oder musste fliehen. Der Vater, die Mutter. Als junge Frau, ich weiß nicht, war sie 15 oder 16, 38 Jahre, ich sag mal, im KZ. Sie hätte nur sagen müssen, ich begehre die katholische Messe und sie wäre freigekommen. Hätte ihrem protestantischen Glauben abschwören müssen. Und was wurde sie zum Engel in diesem Turm? Da wurden Kinder geboren, da wurden Bibelstunden gehalten, da gab es Seelsorge, es gab sicherlich auch Enttäuschungen. Manche haben einfach den Druck nicht mehr ausgehalten und so weiter. Aber was für eine Sonne wird es sein, wenn wir die Marie Durand mal sehen? Das Letzte will ich noch Fanny Crosby erwähnen, die blind durch einen Kurpfuscher wurde. Können wir sagen, Herr, das dreijährige Mädchen, so ein Idiot von Wichtigtour, gibt sie als Arzt aus und seine Behandlung macht das Mädchen nicht gesunder an Augenkrankheit, sondern blind. Und sie hat das akzeptiert und sie kennen wahrscheinlich das, was sie am Ende ihres Lebens gesagt hat: Wenn ich wiedergeboren werden sollte, möchte ich wieder blind sein. Also sie hat den tiefen Segen, wo wir sagen, Herr, bewahre, ich möchte doch nicht blind werden. Aber den tiefen Segen, den Gott geschenkt hat. Und jetzt, wo ist vielleicht der Bereich, wo Sie sagen, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Herr, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Das will ich nicht. Und warum machst du das? Und dass sie heute sagen, ich weiß zwar nicht warum, ich bin vielleicht trotzdem froh, wenn es bald endet, wenn Schmerzen oder was anderes sind, aber ich vertraue dir und ich sage herzlichen Dank. Und vielleicht läuft ihnen noch eine Träne runter, weil das nicht so einfach sein. Und ich sage ihnen eins, wunderbar, dass wir Lobpreislieder singen, aber 100 Lobpreislieder sind nicht so viel wie dieses unter Tränen gesät und dieses Glaubensjahr. Da steht der Himmel stramm. Die mit Tränen sehen, ernten mit Freuden. Amen. Wir beten und stehen dazu auf. Vater, wir danken dir, dass du Anlauf um Anlauf nimmst, um uns zu zeigen, wie du bist, dass du vollkommen vertrauenswürdig bist, ohne Falsch, ohne Finsternis, nur Licht, Liebe. Und dass selbst dort, wo du in unser Leben Schweres verordnest, du es aus Liebe tust. Du siehst, wie wir hier auf Erden so gefangen sind, auch so begrenzt, so limitiert, wie oft auch so wenig Tragkraft ist und so wenig Kraft anzunehmen und Glauben anzunehmen, was du uns auferlegt hast. Aber wir wissen, und dein Wort sagt es uns, und du sagst es uns immer wieder, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich lege dir eine Last auf, aber ich helfe auch zu tragen. Und du wirst mich hernach verstehen. Und so wollen wir ein Ja haben zu unseren Wegführungen, die uns nicht gefallen, ein Ja haben zu geplatzten Wünschen, geplatzten Träumen und dir danken für unser Leben, so wie du es geführt hast. Du meinst es gut und wir sind bei dir in einer guten Hand. Und so wollen wir dich preisen und dich loben und deinen Namen rühmen. Amen.